Am letzten Sonntag predigte ich über Jeremia 23, die Verse 16 bis 29. Vielleicht habt ihr die Stelle noch etwas im Ohr oder sogar im Sinn. Es ging dabei um den Zorn unseres Gottes über falsche Propheten, die in seinem Namen sprechen. Es gab da eine Stelle, auf die ich nicht näher eingegangen bin, die es aber jetzt nachholen möchte. Als ich sie las, dachte ich sofort, darüber müsste man auch noch etwas sagen, aber es passte einfach nicht zum Grundthema der letzten Predigt. Deshalb möchte ich mir mit euch diese Stelle noch einmal anschauen, ganz einfach zu merken, Jeremia 23, 23. Dort heißt es: Ich bin nicht der nahe Gott, über den ihr verfügen könnt. Ich bin der ferne Gott, der über euch verfügt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag, danke dir für diesen Morgen. Ich möchte dich bitten, dass du uns zum Segen setzt einander. Ich möchte dich um das Trauerhaus Friesen bitten, für alle Menschen, die da jetzt im Moment trauern, dass du sie aufrichtest und stärkst. Herr, segne uns und segne uns dein Wort an diesem Sonntagmorgen. Amen. Ihr Lieben, vor ein paar Jahren erlebte ich einen Gottesdienst, der von einer Jugendgruppe geleitet wurde. Musik, Bekanntmachungen, Anspiel, eine Kurzpredigt oder Andacht, alles wurde von jungen Menschen gestaltet. Die kurze Andacht wurde von einer jungen Frau gehalten, die damals schon in der Leitung der Jugendgruppe war. Inzwischen hat sie übrigens das Studium der Theologie abgeschlossen. Unter den Gästen in der Gemeinde waren Behinderte eines Behindertenheimes aus der Nähe. Ich war immer froh, wenn diese Gäste da waren, denn sie belebten den Gottesdienst sehr. Da konnte man sich noch so gut vorbereiten, sie sorgten dafür, dass einiges durcheinander gewürfelt wurde. Gut durcheinander gewürfelt. Denn es ist meine Überzeugung, dass Perfektion in der Gemeinde und im Gottesdienst nicht erstrebenswert sind. Die junge Frau hielt ihre Andacht selbstbewusst, selbstsicher. Ich glaube ganz sicher, dass ich in diesem Alter nicht so da hätte stehen können. Aber ich bin ja ohnehin ein besonderer Fall gewesen, wie ihr wisst. Mitten in dieser Andacht erhob einer der Gäste aus dem Behindertenheim seine Stimme. Er unterbrach sie förmlich mit den Worten: Weißt du eigentlich, wie groß dieser Gott ist? Und es war auch nicht einfach nur eine Unterbrechung, eine, über die man mal professionell so hinweggehen konnte. Es war eine klare und bewusste Zwischenrede und wohl auch eine berechtigte. Es war absolute Stille im Raum. Die junge Frau war in ihrem Konzept unterbrochen. Sie stotterte und versuchte weiterzumachen, hatte aber auch nicht gleich eine Antwort. Aber dieser Zwischenruf bedingte geradezu eine Reaktion. Und es war spürbar, in jeder Hinsicht, es war eine berechtigte Zwischenfrage. Alles, was in dieser Andacht noch kam, schien geradezu wie entlarvt. Jeder Satz, jedes Wort wurde wie an dem Zwischenruf gemessen. Die junge Frau und wohl auch die Gemeinde war froh, als die Andacht vorüber war und sie im Programm weitermachen konnten. Geschwister, wissen wir eigentlich, wie groß unser Gott ist? Und ist es nicht so, dass es darauf nur eine Antwort geben kann? Nein, wir wissen es nicht. Wir ahnen es vielleicht oder vielleicht nicht einmal das. Und da würde eigentlich tatsächlich dieses Wort passen, das für ganz anderes gebraucht wird. Ich habe ja keine Ahnung. Du hast ja keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Will heißen, wir wissen es nicht. Und wir sollten auch nicht so tun, als wüssten wir es, auch wenn wir uns Christen nennen. Ich bin nicht der nahe Gott, über den ihr verfügen könnt. Ich bin der ferne Gott, der über euch verfügt. Ihr Lieben, über 6 Jahre hatte ich einen Gebetsbruder in der Gemeinde, mit dem ich über lange Strecken hinweg zu zweit im Gebetskreis für die Gemeinde betete. Er kam aus der katholischen Kirche und lehrte mich mit seiner Art eines ganz besonders: eine Ehrfurcht vor unserem Gott zu haben. Wenn er zu beten begann, dann hatte ich oft Gänsehaut. Das hatte etwas von echtem und ungespieltem Staunen über die Größe des allmächtigen Gottes. Er lehrte mich, ohne es zu wissen oder zu wollen. Als ich ihn eines Tages einmal darauf ansprach, winkte er nur ab. Das wollte er gar nicht hören. Ich bin nicht der nahe Gott, über den ihr verfügen könnt. Trete ich so vor meinen Gott? Trete ich so auch vor den Vater, dass ich ihn nicht zu missbrauchen versuche? Muss ich gleich ein Prophet sein, um ihn so missbrauchen zu können, wie ihn Jeremia 23 angeprangert? Machen wir nicht manchmal unsere Sache und decken dann das Mäntelchen darüber, auf dem mit großen Lettern steht Gott? Geschwister, davor fürchte ich mich, ganz ehrlich. Und ich fürchte mich auch deshalb, weil ich glaube, dass wir alle davor nicht gefeit sind, im Großen und im Kleinen. Und wir wissen, wie viele Dinge im Namen des Herrn in der Geschichte getan wurden, die niemals im Namen des Herrn hätten geschehen dürfen. Wie viele Dinge. Ich bin nicht der nahe Gott, über den ihr verfügen könnt. Ich bin der ferne Gott, der über euch verfügt. Dieses Wort aus Jeremia 23 geht auch mich ganz persönlich etwas an. Wir dürfen nicht Dinge, die ganz und gar unsere Sache sind, sozusagen selbst in seinem Namen absegnen. Wir dürfen nicht über ihn verfügen. Und wir können es auch gar nicht. Das sagt er uns in seinem Wort. Es wird scheitern, jetzt oder später. Es wird eines Tages zutage treten, dass wir irrten, weil wir ihn nicht haben Herr sein lassen. Eines können wir beim Sohn Gottes, der mit dem Vater eins ist, sofort erkennen. Sie haben alle versucht, ihn für sich einzunehmen. Das ließ er aber nicht mit sich machen. Es ist dies schon an anderen Stellen immer wieder gesagt worden. Und auch wenn es kein Wort der Schrift ist, er ist der ganz andere. Jesus war nie vorhersehbar in seinem Tun. Nicht bei der Ehebrecherin, nicht bei der Frau am Jakobsbrunnen. Wir wissen, dass die Jünger bildlich gesprochen nicht hinterhergeritten kamen. Er, der Christus, war ihnen nicht nur einen Schritt voraus. Nein, sie verstanden sein Tun und sein Handeln erst viel später. Und deshalb habe ich auch kein Problem damit, dass erst so viele Jahre, nein, Jahrzehnte später die Evangelien geschrieben wurden, angefangen mit dem Markus-Evangelium. Sein Verhalten der Ehebrecherin, der Samariterin am Brunnen, dem reichen Jüngling und den vielen Menschen gegenüber, denen er begegnete, war vielleicht revolutionär für seine Zeit, in der er hier unter uns als wahrer Gott und wahrer Mensch lebte, ganz sicher revolutionär. Allein die Samariterin am Brunnen betreffend muss man sagen, das wissen wir. Er durchbrach an dieser Stelle alle gesellschaftlichen Schranken. Er sprach mit ihr in der Öffentlichkeit, als Jude mit einer Frau, die im morgendlichen Gebet dafür dankten, keine Frau zu sein. Das war unmöglich. Als Jude mit einer Samariterin, unmöglich. Er sprach mit einer bekannten Sünderin und dies alles zusammengefasst, unmöglich. Und wie er sie dann erkennt und von ihr weiß, wie er ihr voller Gnade begegnet und sie nicht verurteilt, er, der ohne Sünde war. Sie hätte wie die Ehebrecherin gesteinigt werden müssen. Allerdings müssen wir wissen, dass nur ehebrechende Frauen gesteinigt wurden, Männer nicht. Das ist nicht nur revolutionär, wie er das getan hat, wie er ihr begegnet, das ist göttlich in des Wortes eigentlicher Bedeutung. Das würden wir heute auch nicht verstehen. Und die Jünger schüttelten oft den Kopf über sein Verhalten. Hätten wir den Kopf nicht geschüttelt? Hätten wir ihn verstanden in seinem Verhalten? Und ganz ehrlich, verstehen wir ihn heute ganz? Geschwister, wir sollten uns angewöhnen, ich sollte mir angewöhnen, nicht zu wissen, was Gott denkt und tut. Wir sollten uns nicht so sicher sein. Sicher können wir uns sein, dass er Liebe ist, dass er voller Gnade ist, dass er barmherziger ist, als wir es jemals sein könnten. Wir dürfen nicht über ihn verfügen. Wir können es auch nicht. Alles andere ist Irrtum. Ich bin nicht der nahe Gott, über den ihr verfügen könnt. Er verfügt über uns. Er verfügt über diese Welt. Er hält uns in der Hand. Nicht andersherum. Ich bin der ferne Gott, der über euch verfügt. Und deshalb sollten wir nur noch auf die Knie fallen für das, was in dem neuen Vertrag abgeschlossen wurde, der für uns gültig ist. Einen neuen Vertrag, einen Gnadenvertrag, besser noch einen Begnadigungsvertrag. Wir alle haben versagt. Da war nicht einer. Wir sollten nur noch auf die Knie sinken für dieses Gnadenwerk, für diesen neuen Bund, der mit dem Blut Jesu unterzeichnet und geschlossen wurde. Ihr wisst, dass eines meiner wichtigsten Themen überhaupt ist, Nähe zu einem fernen Gott. Geht das überhaupt? Es wird auch direkt oder indirekt Thema für unsere Evangelisation sein. Deshalb geht mir der erste Teil unseres Predigtverses so schwer über die Lippen. Ich bin nicht der nahe Gott. Dieser allmächtige Gott war sicher fern, wenn über ihn verfügt wurde oder verfügt werden sollte. Wir lesen ja, dass wir das nicht können. Es bleibt bei dem Versuch. Geschwister, kein Mensch hat diesen allmächtigen Gott je von Angesicht gesehen. Mose sah ihn von hinten und leuchtete tagelang. Die Haut seines Angesichts glänzte, heißt es in 2. Mose 34. Zuvor sprach er zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. 2. Mose 33. Er ist nicht der nahe Gott, über den wir verfügen können. Aber er sendet und opfert uns seinen Sohn und kommt uns ganz nah. Er kommt uns so nah, dass er mit uns am Brunnen sitzt und uns erkennt, alles über uns weiß, jede Verfehlung, jede Sünde. Er sitzt uns direkt gegenüber und sieht uns, sieht dich, mich, jeden Menschen voller Liebe an, mehr als wir das erahnen oder selber hinbekommen können. Er sitzt uns gegenüber und weiß alles, jede Gottferne, jedes gottlose Handeln, jedes gottlose Reden, jede Lieblosigkeit, die von uns ausging und ausgeht. Und verurteilt uns nicht, ist einfach nur voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und er zeigt uns, dass wir es ihm gleich tun sollen, dass gerade hier gilt, folgt mir nach. Wir sollen Gnade vor jedem Recht ergehen lassen. Ihm nachfolgen bedeutet nicht nur hinterhergehen, sicher bedeutet es das auch, aber es bedeutet, wir sollen es ihm gleich tun. Wir sollen gnädig sein, voller Liebe, voller Verständnis. Wir sollen einander und andere Menschen ansehen, wie er es uns gezeigt hat, voller Liebe. Wir dürfen, Geschwister, gnädig sein, weil er gnädig zu uns war und ist. Hat er mich und dich bestraft für das, was wir getan haben, für das, was wir noch immer tun? Er hat es uns weggenommen und hat es im äußersten Meer versinken lassen. Wie sollten wir dann selbst zu Richtern werden? Ich könnte hier vorne nicht stehen. Sola gratia hieß es nach Luther in der Reformation aller Orten. Allein aus Gnade. Wir können versuchen, uns Punkte zu sammeln im Himmel, um uns dann den Preis abzuholen, aber dann liegen wir falsch. Es ist reine Gnade. Mit einem wie auch immer gestalteten Punktesystem werden wir nicht landen können. Römer 11, Vers 6. Wenn aber aus Gnade, dann gibt nicht mehr das menschliche Tun den Ausschlag. Sonst wäre die Gnade nicht wirklich Gnade. Epheser 2, Vers 8. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Und so, Geschwister, kann Paulus am Ende seiner Tage schreiben, dass er seinen Lauf vollendet hat, dass er das Ziel erreicht hat. Er hat Glauben gehalten. Denn die Gnade und der Glaube allein werden uns retten, sonst nichts. Sola fide, allein aus Glauben. Dafür dürfen wir auf die Knie sinken, dass wir keinen zornigen Gott mehr gnädig stimmen müssen, sondern unser Glaube uns rettet und erlöst. Gott kommt uns in Christus ganz nah. Es geht kaum näher. Er sitzt uns am Brunnen gegenüber und bietet uns lebendiges Wasser. Und er kommt uns noch näher. Er möchte, dass Ströme lebendigen Wassers von uns ausfließen, von jedem von uns. Und so kommt uns der ferne Gott noch näher. Wenn wir dieses lebendige Wasser trinken, dann ist er in uns. Er lebt in uns, Gott in dir und mir. Geht es noch näher? Johannes 4, Vers 25. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Jesus antwortete: Er spricht mit dir, ich bin es. Wie viel Gnade brauchen wir noch, um selbst gnädig zu sein? Wir sollen einander annehmen, wie dieser Christus uns angenommen hat. Wir sollen Menschen um uns herum annehmen, wie der lebendige Gott am Jakobsbrunnen die Samariterin angenommen hat, wie sie war. Nähe zu einem fernen Gott, geht das überhaupt? Diese Frage ist für mich untrennbar verbunden mit der Frage und der Antwort zum lebendigen Wasser. Der ferne Gott, über den sie verfügen wollten, bleibt fern, wenn wir über ihn verfügen wollen. Er verfügt über uns. Und es ist das Beste, was uns in unserem Tun und Lassen geschehen kann, wenn wir ihm ausgeliefert sind. Wenn wir uns von seinem Geist in uns leiten lassen, dann kann er über unser Denken und Handeln verfügen. Geschwister, im Monatsspruch der Losungen für diesen Monat sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 10: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das trifft wohl auf uns alle zu. Wir sind Begnadigte. Haben wir diese Gnade erfasst, dann sieht diese Welt anders für uns aus. Dann müssen wir auch wissen, dass nicht unser gutes Tun etwas bewirkt bei dem, der uns längst begnadigt hat. Wir sollen Gutes tun, wir sollen helfen, beistehen, mitleiden, dienen, selbstverständlich. Aber das ist nicht nötig, um begnadigt zu werden. Es ist vollbracht, rief Jesus am Kreuz unter Schmerzen aus. Und auch da gebietet die Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott, bei dem Blick auf das Kreuz, dass wir nicht meinen oder glauben, dass wir dazu noch einen Beitrag leisten könnten. Wird da nicht völlig klar, dass es reine Gnade ist? Und wie könnten wir da nicht gnädig mit unserem Nächsten sein? Wie könnten wir da nicht unsere Schwester, unseren Bruder, unseren Mitmenschen gnädig ansehen und behandeln? Wie könnten wir selbst begnadigt sein und andere in Ungnade fallen lassen? Wir wissen aus zahlreichen Stellen in der Schrift, dass der Herr Jesus als Lösegeld für alle Menschen gegeben wurde. Denn es sollen alle Menschen gerettet werden. Daran müssen wir festhalten. Wir müssen festhalten, dass der ferne Gott uns nahe gekommen ist durch seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Meister. Wir müssen festhalten, dass der Herr Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und dennoch in uns wohnt durch den Geist Gottes, der dafür sorgen soll, dass von uns Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dieses lebendige Wasser ist nicht für einige Auserwählte gedacht. Es sollte in alle Richtungen fließen und mit seiner gnadenvollen Nachricht alle erreichen. Die da heißt: Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Amen.